Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit diesem Wochenspruch zum Sonntag Reminiscere begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hatte den Wochenspruch gelesen und wir haben die neuen Einzelkelche für unser Abendmahl abgeholt und dürfen sie heute das erste Mal benutzen. Und ich hatte einen für die Passionszeit recht heiteren Gottesdienst vor Augen. Den habe ich dann geplant, Siglinde die Lieder gegeben. Und dann habe ich mich gestern an den Predigtext gesetzt und dann hat es geknirscht. Weil der ist nicht fröhlich und heiter, sondern finde, der geht an die Substanz. Und so haben wir heute den Gottesdienst, der hat beides, aber das ist ja vielleicht auch gut so. Also wir dürfen uns stärken lassen im Abendmahl, wir dürfen beschwingte Lieder miteinander singen und wir dürfen uns auch gut ins Gewissen reden lassen in dem, was der Bibeltext uns heute zu sagen hat. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass die Kantorei schon wieder da ist. Siglinde hat uns spontan in der Probe am Mittwoch überredet, ob wir nicht doch Sonntag gleich nochmal wieder singen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Schön, dass ihr da seid und uns jetzt miteinander einen gesegneten Gottesdienst. Ach, die Lieder sind heute alle aus dem neuen Liederbuch, aus den Freitönen. Also das Gesangbuch könnt ihr ganz zur Seite legen.
Thank you.
uns beten. Gott, du kommst uns immer zuvor. Du liebst auch, wenn wir nicht lieben können. Du hast uns die Tür aufgetan, damit wir über alle Abgründe hinweg Vergebung und neues Leben empfangen können. So stehen wir hier vor dir und rufen dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich über.
Gott, wer sind wir eigentlich? Die Menschen, die deinen Willen nicht tun? Oder deine geliebten Kinder? Kann denn beides wahr sein? Ist deine Liebe so groß? Wir bitten dich, sag uns deine Liebe ins Herz, damit wir sie glauben und uns ihr anvertrauen können. Und dann hilf uns zum nächsten Schritt, dass wir die Liebe nicht nur konsumieren, nicht nur für uns Stärkung und Aufrichtung suchen, sondern die Liebe in die Welt tragen, deine Boten werden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 12. Kapitel. Jesus fing an, zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist ein herber Text für heute, aber es ist ja auch Passionszeit. Ein Mensch legt mit viel Mühe einen Weinberg an. Das Land muss kultiviert und geschützt werden. Und es sind etliche Investitionen notwendig. Und als er fertig ist, verpachtet er den Weinberg. Und als er dann später seinen Anteil an den Früchten abholen lassen will, also die Pacht, die ihm zusteht, da weigern sich die Pächter zu zahlen. Sie verspotten und schlagen die Knechte des Besitzers. Schließlich schickt der Besitzer seinen Sohn. Vor dem müssen sie doch Achtung und Respekt haben. Doch sie denken, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Dann aber ist die Geduld des Besitzers am Ende. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Die Geschichte ist relativ einfach zu verstehen. Gott ist der Besitzer des Weinbergs. Er hat sich Weingärtner erwählt, die auf seinem Weinberg wirtschaften sollen. Die erwarteten Früchte sind Recht und Gerechtigkeit. Sein Volk weiß, wie es in dem zur Verfügung gestellten Weinberg leben soll. Die Gebote sind ja gegeben. Und die Propheten sind gekommen als die Knechte, um an die Früchte zu erinnern. Aber sie wurden nicht gehört, sondern verspottet, geschlagen, zum Teil sogar getötet. Und schließlich der Sohn, Jesus. Er wird gekreuzigt. Und damit ist Gottes Geduld zu Ende. Er sucht sich neue Geschäftspartner. Die alte Gemeinde mit ihren Hohepriestern und Schriftgelehrten ist nicht mehr der exklusive Pächter von Gottes Weinberg. Nun können wir uns vorstellen, wo diese Geschichte ganz am Anfang, als sie erzählt wurde, mal ihren Platz hatte. In der Auseinandersetzung zwischen den alten Autoritäten in der jüdischen Gemeinde und der neuen Bewegung, die sich ja auch noch innerhalb der jüdischen Gemeinde befunden hat. Also die ersten Nachfolger Jesu waren Teil der jüdischen Gemeinde. Und die alten Autoritäten hatten versagt. Gott sucht sich neue Partner. Wir wissen, es kam dann zur Spaltung. Die christliche Kirche ist entstanden. Und von da an bekam dieser Text ganz, ganz schnell ein judenfeindliches Gesicht, als sei das Judentum als Ganzes abgelöst, weil Gott jetzt die Christen als neues Volk erwählt habe. Nach all den Grausamkeiten, die die Judenfeindlichkeit im Christentum hervorgebracht hat, ist es mir ganz wichtig, das als allererstes deutlich zu sagen. Das Gleichnis ist in eine Gemeinschaft hinein erzählt. Die, die jetzt die neuen Weinbergpächter waren oder sich als solche verstanden haben, haben sich ebenfalls als Juden verstanden. Es wurde also nicht das Volk ausgetauscht, sondern die Oberen, die Chefs sein wollten. Die, die die neuen Weinbergpächter sich als neue Weinbergpächter verstanden haben, waren Juden in der Nachfolge Jesu. Und damit nicht als Ablösung des Judentums. Gott kann seine Liebe nicht gereuen. Er liebt sein Volk bis heute. Und jetzt ein großer Schritt. 2000 Jahre später hören wir diesen Text. Was will er uns sagen? Will er immer noch den alten Konflikt von damals beschreiben? Also uns in unserer Rechthaberei gegenüber den jüdischen Geschwistern bestärken? Ich höre ihn anders. Ihr dürft mir gerne widersprechen, aber ich fand es relativ klar, was er uns zu sagen hat. 2000 Jahre sind wir als Christinnen und Christen jetzt mit hineingenommen in die Verantwortung für den Weinberg. Gott hat uns miterwählt, seine Schöpfung zu pflegen und zu bewirtschaften. Und wieder sendet er seine Knechte aus, die uns nach den Früchten fragen. Und wo bleiben unsere Früchte? Recht und Gerechtigkeit? Liebe? Bewahrung der Schöpfung? Ziemlich dreist und borniert, finde ich, haben wir uns nach diesem Gleichnis zu den neuen Weinbergpächtern erklärt. Wir haben große Kirchen gebaut, Macht über Leute ausgeübt und sie gegängelt. Wir haben Herrschaft ausgeübt, aber nicht die Früchte gebracht, die Gott erwartet. Doch darum geht es ja nun eigentlich in dieser Geschichte. Gott erwartet Früchte von seinen Leuten. Wir haben zu liefern. Eine Kirche, die nur rumschwafelt, die braucht kein Mensch. Eine Kirche, die nur mit sich selbst beschäftigt ist, die braucht kein Mensch. Eine Kirche, die meint, den Leuten sagen zu müssen, wie sie zu leben und wie sie zu lieben haben und es selbst überhaupt nicht hinkriegt, im Leben und in der Liebe voranzugehen, die braucht kein Mensch. Gott will Früchte sehen. Dass die alte Hartherzigkeit überwunden wird und in Gottes Weinberg endlich die Liebe blüht. Dass die Schöpfung nicht länger geplündert wird, sondern geachtet und geschont. Dass die einen nicht länger im Wohlstandsmüll ersticken, während die anderen hungern. Wir wirklich gerecht teilen mit denen, die Hunger leiden. Wir unsere Haustüren öffnen und andere hereinlassen. An unserem Esstisch Menschen empfangen, die Zuwendung brauchen. Gott will Früchte sehen. Und wenn du jetzt merkst, dass du dich ins Vergleichen flüchtest, die anderen machen doch noch viel weniger als ich, die anderen sind doch noch viel schlimmer, lass es gleich sein. Es gibt hier nichts zu rechtfertigen. Und es geht, wenn Gott nach Früchten fragt, nicht um ein Ranking, ne, so dass wir uns einsortieren und immer uns vergewissern, dass da unter uns noch ein paar sind, die viel, viel schlimmer sind als wir. Um dieses Ranking, um Schulnoten geht es nicht. Es geht schlicht darum, dass Gott Früchte sehen will. Ja? Dafür allein bist du hier in diesem Leben. Nicht damit du etwas für dich verwirklichen kannst, sondern damit die Gemeinschaft der Kinder Gottes gestärkt und gepflegt wird. Du bist da, damit mehr Liebe in diese Welt kommt. Dafür bist du hier, ganz schlicht. Okay, haben wir verstanden. Ja, Gott, haben wir wirklich verstanden. Gut, sagt Gott, wenn ihr das wirklich verstanden habt und aufhört, euch rauszureden, dann hört auch, wie ich wirklich bin. Kein vernünftiger Weinbergbesitzer würde seinen Sohn allein zu solch schamlosen Leuten schicken. Völlig widersinnig. Kein vernünftiger Vater würde seinen Sohn so der Gefahr ausliefern. Völlig widersinnig. Das Gleichnis erzählt also von meiner unendlichen Liebe, mit der ich um euch werbe, mit vollem Einsatz, mit Haut und Haaren bis ans Kreuz. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. So endet unser Gleichnis und gibt damit der Geschichte eine neue Wendung. Nicht die Rache des Weinbergbesitzers steht am Ende. Nicht Verwüstung, sondern eine neue Baustelle, könnten wir sagen. Jesus wird der Eckstein des neuen Hauses, das Gott bauen will. Wenn wir mal bei dieser Übersetzung bleiben, Eckstein, das ist der Stein, der Grundstein in der Ecke der Kirche. Also wir sind ja gar keine richtige Kirche, stellen wir uns vor, wir wären eine, dann wäre es der Stein da unten in der Ecke. Der wird gesetzt und damit ist alles entschieden. Die Ausrichtung der Kirche, das Maß, in welcher Richtung sie steht, wie sie hochzubauen ist. Also an dem Eckstein müssen sich alle anderen Steine anpassen und einfügen. Und das heißt, die unendlich große, grenzenlose Liebe, sie wird der Eckstein des Neuen, also Maßstab, Ziel und Fundament. Und darum baut auf diesen Mann, Jesus von Nazareth. Lasst ihn Eckstein, Fundament, Richtschnur eures Lebens sein. Die Führer seines Volkes, die Profis, die Fachleute haben ihn verworfen, verachtet, gehasst, zum Tod verurteilt. Die Menschen, die nur an sich selbst dachten, haben ihn verspottet und verlacht. Und die vermeintlich Schlauen belächeln ihn auch heute noch. Aber genau den hat Gott dazu gesetzt, dass etwas Neues entstehen soll. Eine neue Menschheit, eine neue Schöpfung. Er, der die Liebe selbst ist, er ist das Maß aller Dinge, die Richtschnur, das Fundament. Und darum sei getrost und schau, welche Früchte du ihm bringen kannst, damit die Liebe blüht. Darum geht's, dass die Liebe blüht. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist eine Propsteikollekte, das heißt, die Gemeinden unserer Propstei sammeln gemeinsam für die Stiftung Georgenhof in Blankenburg. Danke für alle Gaben. Am Dienstag haben wir um 12:30 Mittagsgebet. Am Mittwoch keine Kantoreiprobe, die fällt aus. Aber am Donnerstag haben wir wieder Konfirmandenunterricht. Und am Donnerstagabend ist Bibelkreis. Am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr ist dann wieder Gottesdienst hier. Und dann lade ich schon mal herzlich ein, am Donnerstag in einer Woche, also am 16. März um 19 Uhr, ist jetzt der Mutmachabend mit Isabel Hartmann und Rainer Knieling. Manche werden sich erinnern, wir hatten den Abend am Reformationstag geplant und dann haben die beiden Corona gekriegt, wie so viele, wie das immer so ist. Und dann mussten wir alles kurzfristig absagen und jetzt ist dann der Ersatztermin. Eine herzliche Einladung, zwei sehr, sehr interessante Menschen. Sieglinde hat bei denen mal Exerzitien gemacht und die haben viel zu erzählen. Es lohnt sich. Also macht euch auf den Weg, Donnerstag in einer Woche am 16. März, 19 Uhr. Dann hat Thomas wieder Kirchenkaffee vorbereitet heute. Danke für die Treue. Diesmal gehen wir ins Gemeindehaus. Und zwar nicht da, wo die Tassen stehen, im Gemeindesaal, da ist nämlich kalt, aber der Anbau ist geheizt. Deswegen gehen wir dann in unseren kleinen neuen Anbau. Da ist es auch wärmer als hier. Und es gibt Kaffee. Und seid herzlich eingeladen, mitzukommen. Wir hoffen, dass wir nicht zu viele Menschen auf dem Weg verlieren. Und damit verbunden, vielleicht hat irgendjemand aus eurer Runde Lust, auch in Zukunft ab und zu mal einen Kirchenkaffee vorzubereiten. So die Idee, dass ein Team entsteht, sodass man ab und zu mal dran ist, einfach vor dem Gottesdienst schnell eine Kanne Kaffee zu kochen und heißes Wasser in die Thermoskanne, damit wir uns hinterher noch treffen können. So 7 Wochen ohne Abstand probieren wir mal dieses Jahr. Also, falls jemand da Lust hat, einfach mitkommen und wir können die Küche auch gerne kurz zeigen und dann gucken wir mal, wie das so weitergeht in den nächsten Wochen. Dann feiern wir jetzt Abendmahl mit unseren neuen kleinen Einzelkelchen, die in der Lebenshilfe in Nordhausen getöpfert sind. Mit einem Fisch drauf und die Form, die wir jetzt probieren seit einer Weile, ist, dass in diesen Kelchen die Oblate liegt. Das heißt, wenn Birgit gleich das Brot austeilt, reicht sie euch den kleinen Kelch und ihr könnt euch die Oblate dann auf die Hand kippen und essen, sodass wir die beim Austeilen nicht nochmal anfassen müssen. Und dann komme ich in der zweiten Runde mit dem Gießkelch herum und schütte euch einen Schluck Wein in euren Becher. Die Erfahrung lehrt, dass manchmal der Schluck ein bisschen größer wird als das, was man früher bei der Intinctio an der Oblate hatte. Wer zu viel Wein im Becher hat, kann gerne auch einen Rest drin lassen. Ihr müsst nicht Stopp sagen, das wirkt beim Abendmahl so ein bisschen komisch. So zu viel Jesus, das ist irgendwie, das passt nicht. Also ihr dürft gerne einfach, wenn es euch zu viel ist, einen Rest im Kelch lassen oder auch die Hand über den Kelch halten, wenn ihr keinen Wein empfangen wollt. Und wenn Raimund gar kein Brot und kein Wein kriegen darf, dann darf er trotzdem in den Kreis kommen und gesegnet werden. Auch das geht natürlich nach wie vor. Ja, die Liturgie ist so, wie wir sie kennen. Gestern habe ich mich furchtbar versungen bei den Abendmahlsworten. Mal gucken, ich hoffe, heute klappt es wieder. Ich habe es auch zu lange nicht gemacht. Ja. Und ein herzlicher Dank an die Kantorei fürs erneute Singen am zweiten Sonntag nacheinander. Das ist schön. Das ist schön, wenn ihr hier seid. Und wir singen jetzt auch nochmal. Schwestern und Brüder, steht auf.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Gott, du unser Leben, unser Alles. Du hast uns zusammengerufen, zum Zeugnis, zur Feier, zum Aufbruch. Und wir sind gekommen mit unserer inneren Leere, mit unserem Hunger nach Leben, mit unserer Überforderung im Alltag. Du, Gott, willst uns neu sättigen und beleben mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heils. Wir singen dein Lob. Christus nimmt das Brot, dankt und teilt es. Es ist so einfach und lässt doch das Geheimnis seines Wesens aufleuchten. Er gibt das Brot denen, die Hunger leiden. Er schenkt sich selbst darin. Er spart sein Leben nicht auf. Ihn selbst empfangen wir, wenn wir an seinem Tisch nun das Brot des Lebens teilen und lassen uns verwandeln in die Gemeinschaft seiner Kinder. Alles, was wir haben, nehmen wir, gütiger Gott, aus deiner Hand mit Dank an und teilen es mit offenen Händen, ohne die Sorge, wir würden dabei ärmer.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Gott, wir danken dir für ihn, der uns Brot wird und Wein, Leben und Freude. Wir dürfen unsere leeren Hände hinhalten, immer wieder, ohne jede Scham. Und er schenkt sich neu und ganz für uns. Und darum bitten wir, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Brenne in unseren Herzen, leidenschaftlich und zart, du überfließende Liebe. Richte uns auf aus der Niedergeschlagenheit unseres Lebens. Gott, wir bringen vor dich diese verwirrte Welt, die Menschen, die der Liebe nicht trauen können, uns selbst mit unseren Bruchstücken anvertrauen. Lass uns nicht irre werden an und in dieser Welt. Lass den Tag anbrechen, an dem deine Liebe alles befreit und wir vor dir jubeln und hüpfen wie die Kinder. Deine Kinder, für die du alles gibst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Und als diese Kinder beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede. Wir empfangen diesen Frieden und wir teilen ihn untereinander. Und wir tun das mit den Augen, schenkt einander ein Blick des Friedens. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt.
Christe, du Lamm Gottes, Herr, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, Herr, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser.
Dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir bilden einen großen Kreis um den Altar. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm, in ihr. Friede sei mit euch. Für dich vergossen.
Amen. Christi Blut für dich vergossen.
Amen. Gott, danke für den Geschmack des Lebens. Danke, dass wahr ist, was wir oft kaum glauben können. Dass du bei uns bist, in uns bist, mit uns gehst, uns niemals lässt. Und so bitten wir dich für unsere kommende Woche mit all den Terminen, die da anliegen, Begegnungen, Sorgen, Ängste, Konflikte. Hilf uns zu vertrauen, dass du dabei bist. Uns stärkst, uns mit Liebe anstecken willst. Wir bitten dich für deine Welt, Gott, für die Menschen, die im Krieg leben müssen, die verfolgt werden, die Hunger leiden. Wir verstehen all das nicht. Aber du rufst uns, deine Boten zu sein und Liebe in diese Welt zu tragen. Hilf uns, dir zu vertrauen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Wer noch stehen bleiben kann, tut das zum letzten Lied noch, die anderen dürfen sich schon wieder setzen.